Hört mich, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne. Gebt Acht. Schon im Mutterleib hat der Herr mich berufen, im Schoß meiner Mutter schon meinen Namen genannt. Und wie ein scharfes Schwert hat er meinen Mund gemacht. Im Schatten seiner Hand hält er mich verborgen, und zu einem spitzen Pfeil hat er mich gemacht. In seinem Köcher hat er mich versteckt. Und er sprach zu mir: Du bist mein Diener, Israel. An dir werde ich meine Herrlichkeit zeigen. Ich aber sprach: Vergeblich habe ich mich abgemüht, für nichts und wieder nichts meine Kraft verbraucht. Doch mein Recht ist beim Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Nun aber hat der Herr gesprochen, der mich schon im Mutterleib zum Diener gebildet hat für sich, damit ich Jakob zurückbringe zu ihm und Israel zu ihm gesammelt wird. Dann werde ich geehrt in den Augen des Herrn, und mein Gott ist meine Kraft geworden. Und er sprach: Zu wenig ist es, dass du mein Diener bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die von Israel zurückzubringen, die bewahrt worden sind. Zum Licht für die Nationen werde ich dich machen, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. So spricht der Herr, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem, der verachtet wird, der von der Nation verabscheut wird, zu dem, der Herrschenden dient. Könige werden es sehen und sie erheben, Fürsten, und sie werden sich niederwerfen, um des Herrn willen, der treu ist, um des heiligen Israels willen, und dieser hat dich erwählt. So spricht der Herr: In der Zeit des Wohlwollens habe ich dich erhört, und am Tag des Siegs habe ich dir geholfen, um dich zu behüten und dich zum Bundeszeichen zu machen für das Volk, um das Land aufzurichten, um verwüsteten Erdbesitz zu verteilen, um den Gefangenen zu sagen: Geht hinaus zu denen, die in Finsternis sind, zeigt euch, an Wegen werden sie weiden, und ihre Weide ist auf allen kahlen Höhen. Sie werden nicht hungern und nicht dürsten, und Hitze und Sonne werden ihnen nichts anhaben, denn der sich ihrer erbarmt, wird sie leiten und sie zu Wasserquellen führen. Und alle meine Berge mache ich gangbar, und meine Straßen werden hoch dahin führen. Sieh diese, sie kommen aus der Ferne, und sieh, diese aus dem Norden und vom Meer her, und diese aus dem Land der Sinim. Frohlocke Himmel und juble Erde, ihr Berge, brecht in Jubel aus, denn der Herr tröstet sein Volk, und seiner Elenden erbarmt er sich.
Ich will noch kurz beten, und dann singen wir vor der Predigt ein englisches Lied. Es heißt Joy Has Dawned. Lasst mich noch beten. Himmlischer Vater, danke für dein Wort. Danke für diese Prophezeiung im Propheten Jesaja. Wir bitten dich, dass du dein Wort in uns tief in uns einsinken lässt, dass es uns verändert im tiefsten Inneren, unsere Einstellung, unseren Willen, unser Denken und unser Handeln. In Jesu Namen. Amen. Wie immer findet ihr auf der rechten Seite in eurem Handzettel eine Gliederung, auf der linken den Text. Und wenn ihr euch diese Gliederung so anschaut, dann weißt nicht, welche Assoziationen euch in den Kopf kommen, wenn ihr die drei Worte vor euch seht, die hier im Handzettel zusammengestellt sind, unter Punkt 1, großhaarig und verwegen. Das war genau meine Assoziation, genau. Chewbacca aus Zaun. Was, kennt jeder Chewbacca? Ja, genau, ein Wookie. So sehr ich Star Wars mag und so sehr ich mich auf nächstes Jahr freue, Star Wars 7, habe ich nicht an Chewbacca gedacht, sondern an ein B-Hag. Wisst ihr, was ein B-Hag ist? Das ist jedenfalls kein Lebewesen. Jedenfalls kein haariges. Nee, ist überhaupt kein Lebewesen, sondern es ist ein Begriff aus dem Managementbereich, der meines Wissens von Jim Collins in seinem Buch Built to Last geprägt wurde. Mir ist der Begriff 2004 begegnet, als ich in Australien in der Forschung gearbeitet hatte. BHAG steht für Big Hairy Audacious Goal, also ein großes, haariges, verwegenes oder kühnes Ziel. BHAGs sind große, riskante Projekte. Sie sind so verrückt, dass sie eigentlich nur Amerikanern einfallen könnten. Jim Collins schreibt dazu als Beispiel: Als Präsident Kennedy Anfang der 60er Jahre das Apollo-Programm startete, da hätte er ja einfach sagen können, kommt, lasst uns unser Weltraumprogramm ein bisschen aufpeppen. Stattdessen hat er verkündigt, dass Amerika sich als Nation dem Ziel verschreiben würde, vor dem Ende des Jahrzehnts einen Menschen auf den Mond zu bringen und auch wieder zurück, hoffentlich. Die Chancen standen bestenfalls 50-50. Und die meisten Experten dachten, dass es vollkommen unmöglich und verrückt wäre. Trotzdem haben die USA ihre Ehre und ihren Namen vom Erfolg dieser Mission abhängig gemacht. Also B-Hacks sind aufregende, aufreibende Ziele, deshalb passen sie irgendwie gar nicht in die Weihnachtszeit. Der Weihnachtsstress ist ja auch so schon anstrengend genug, man will doch ein bisschen Besinnlichkeit haben. Aber ich denke, gerade die Hektik vor Weihnachten kann uns auch davon abhalten, dass wir Gottes B-Hack erkennen. Denn die Adventszeit erinnert uns ja an das größte Projekt, das menschlich gesehen vollkommen unmöglich ist, das größte Projekt, das jemals auf der Erde umgesetzt wurde. Das ist natürlich ein Projekt Gottes. Bevor wir in den Predigttext in Jesaja 49 einsteigen, möchte ich kurz noch etwas Hintergrund aus Jesaja geben. Der Prophet Jesaja schreibt etwa 700 Jahre vor Christus in einer Zeit der Krise für das Volk Israel. Die Mehrheit des Volkes ignoriert Gott und auch das Recht, das Gott seinem Volk vorgegeben hatte. Schutzlose werden als Konsequenz nicht mehr geschützt. Sozial Schwache werden nicht mehr versorgt, sondern stattdessen ausgenützt und ausgenommen. Und diese Ungerechtigkeiten sind aber tatsächlich nur Ausdruck dessen, dass Israel seinen Gott nicht ernst nimmt. Gleichgültigkeit hat sich breit gemacht und andere Götter werden verehrt. Das Volk Israel hat sich dadurch von einem Rechtsstaat in einen Unrechtsstaat gewandelt, sowohl im Blick auf das gesellschaftliche Miteinander, aber vor allem auch im Hinblick auf die Beziehung mit Gott. Dazu muss man natürlich ergänzend hinzufügen, dass Israel damit letzten Endes nur so wie die umliegenden Nationen geworden war, nämlich den Nationen, die Gott nicht kannten und seine Gerechtigkeit auch nicht wahrnahmen oder lebten. Das als Hintergrund. Und in diese Situation hinein verkündigt Jesaja an das Volk Israel und die übrigen Nationen die unangenehme Botschaft, dass bald schon Gottes Gericht über sie kommen wird. Und diese Botschaft wird dann tatsächlich auch in den folgenden Jahrhunderten zu einer tragischen Realität. Halten wir an dieser Stelle kurz inne und fragen uns in dieser Krisenzeit damals, was könnte Gottes B-Hack sein? Was könnte das große Projekt sein, das er sich vorgenommen hat? Ich habe hier einige Punkte, einige Möglichkeiten unter Punkt 3 aufgeführt. Es könnte ja globale Gerechtigkeit sein. Gerade haben wir von Gerechtigkeit und Unrecht gesprochen. Gott als gerechter Gott, der Unrecht straft, könnte das große Projekt Gottes also dieses angekündigte Gericht sein. Eine multinationale Strafaktion Gottes durch die Staaten und Individuen für das begangene Unrecht bestraft werden, damit Recht und Gerechtigkeit auf allumfassende Weise wiederhergestellt wird. Das wäre in der Tat ein unheimlich großes Unterfangen. Wenn man sich in unserer komplexen Welt versucht vorzustellen, wie denn die Wiederherstellung oder überhaupt erst einmal die Herstellung allumfassender Gerechtigkeit aussehen sollte, ob in der Familie, auf Arbeit, im Nahen Osten, auf nationaler und internationaler Ebene. Wie soll das aussehen? Das ist zwar eine gute Sache. Das Es war eine gute Sache und würde vielleicht auch von vielen willkommen geheißen werden, aber irgendwo ist es auch eine vollkommene Unmöglichkeit, menschlich gesehen. Es wäre sicherlich das verrückteste Biohack der Geschichte der Menschheit. Und trotzdem sind wir letzte Woche im Kapitel 42 eben genau diesem Diener begegnet, dem wir auch heute wieder begegnen, der das Recht Gottes bis an die Enden der Welt tragen würde, der also die Welt wieder in Ordnung bringen würde und der allumfassende Gerechtigkeit schaffen würde. Und diesem Diener begegnen wir gleich wieder in Kapitel 49. Zweiter Punkt, ist es vielleicht die Wiederherstellung Israels? Auch das wäre ein riesen Biohack. Israel liegt selbstverschuldet am Boden, aber Gott ist auch ein treuer Gott. Er hat Israel erwählt. Vielleicht also ist es Gottes Ziel, dass er Israel wieder auf die Beine kriegt und nochmal von vorne beginnt. Wiederum eine gute Sache. Aber man müsste auch wiederum aus menschlicher Perspektive sagen, dass das vollkommen unrealistisch ist. Amerika hat sich in den letzten Jahrzehnten unheimlich angestrengt, in Afghanistan und in Irak Demokratien aus dem Boden zu stampfen. Und was ist daraus geworden? Es ist unmöglich. Aber trotzdem drückt Gott hier in Vers 8 und in folgenden Versen wiederum seine Entschlossenheit aus, dass er auch dieses Ziel erfüllen wird. Er wird das Land wieder aufrichten, er wird Gefangene befreien, er wird sein Volk weiden wie ein Hirte seine Schafe. Also beide Dinge qualifizieren als Bihag, als unglaublich, als unmögliches Ziel, an die sich der kühnste Visionär nicht trauen würde, geschweige denn seine Ehre am Gelingen dieser Sache festmachen würde. Aber für Gott sind auch diese überaus ambitionierten Bihags zu wenig. Für ihn wäre es Stückwerk, wenn er nur die Ungerechtigkeit aus der Welt schaffen würde, wenn er nur Israel wiederherstellen würde. Gott ist kein Gott der Kompromisse, er ist kein Gott des Stückwerks, der eine gute Sache auf Kosten einer anderen unternimmt. Er hat auch keine eingeschränkten Kapazitäten, die es ihm erlauben würde, nur eine Sache zu realisieren. Was also ist Gottes Projekt? Was ist sein Bihag? Ich denke, wir finden es in Vers 6, wo Gott sich wieder an seinen Diener wendet und ihm diesmal eine unglaublich herausfordernde Mission gibt. Vers 6. Schaut es euch an. Zu wenig ist es, dass du mein Diener bist, um die Stämme Jakobs zurückzubringen und die von Israel zurückzubringen, die bewahrt worden sind. Zum Licht für die Nationen werde ich dich machen, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Gottes Heil bis an das Ende der Erde, das ist die Mission des Dieners. Heil ist ja so ein Begriff, der heutzutage kaum verwendet wird. Und wenn, dann klingt er seltsam in unseren Ohren. Wir wissen wahrscheinlich nicht so genau, was wir damit eigentlich anfangen sollen. Deshalb ist es gut, wenn wir uns überlegen, was ist denn eigentlich Gottes Heil? Im Alten Testament wird der Begriff Heil häufig verwendet. Dabei geht es vor allem um Errettung. Der Begriff wird für Schutz vor Gefahr und vor Bösem gebraucht, für Befreiung von Sklaverei, für Heilungen, für Bewahrung in schwierigen Umständen oder eben auch Errettung vor dem Gericht Gottes. Das Paradebeispiel der Heilserfahrung im Alten Testament ist der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten und der Einzug in das verheißene Land Kanaan, wo Gott seinem Volk eine Heimat schenkt, eine Heimat in seiner Gegenwart. Heil bedeutet dabei also nicht nur, dass er Israel aus Ägypten raus holt und in die Wüste schickt, wenn man so will, wortwörtlich, sondern dass er ihnen eine Existenz schenkt, ein gutes Leben und eine sichere Zukunft bei ihm, in seinem Land, in seiner Gegenwart. Man könnte also Heil auch so umschreiben, dass es bedeutet, gerettet zu sein mit allen Konsequenzen. Heil bedeutet gerettet sein mit allen Konsequenzen. Und wo wir gerade bei Konsequenzen sind, eine Konsequenz aus dieser Bedeutung von Heil ist damit, dass Gott durch sein Heilshandeln dem Volk erst seine Identität verschafft. Er errettet es, er führt es zusammen, er schenkt ihm eine sichere Existenz mit ihm in ihrer Mitte. Wenn er sie nicht gerettet hätte, dann wäre es nicht sein Volk. Gottes Volk zu sein, bedeutet Gottes Heil empfangen zu haben und umgekehrt. Und das ist wirklich wichtig, denn erst damit, denke ich, dringt Vers 6 mit seiner ganzen Wucht in unser Bewusstsein ein. Nur das Volk Israel zu erretten, wäre zu wenig, sagt Gott da zu seinem Diener. Du sollst mein Heil allen Menschen ohne jede Einschränkung ermöglichen. Wenn Gottes Heil die Identität des Volkes bestimmt, wie sollen wir diese Aussage verstehen? In Vers 7 kommt eine weitere erstaunliche Entwicklung hinzu. Schaut euch das an. So spricht der Herr, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem, der verachtet wird, der von der Nation verabscheut wird, zu dem der Herrschenden dient. Könige werden es sehen und sich erheben, Fürsten und sie werden sich niederwerfen, um des Herrn willen, der treu ist, um des Heiligen Israels willen. Und dieser hat dich erwählt. Was geht hier vor? Gott, der Herr, spricht zu jemandem, der von der Nation verachtet und verabscheut wird. Und im letzten Satz, da wird es klar, wer gemeint ist. Es ist der Erwählte. Es ist der Diener. Und mit der Nation ist Israel gemeint. Sprich, der Diener Israel wird vom Volk Israel verachtet und verabscheut. Auf einmal haben wir zwei Israel, den Diener und das Volk. Und der Diener soll sogar das Volk erretten. So sehen wir das in Vers 5. Wo es heißt, wo es heißt, zu wenig ist es, dass du mein Diener bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die von Israel zurückzubringen, sprich zu erretten. Der das Volk erretten soll, wird vom Volk verabscheut und verachtet. Ist ganz schön kompliziert. Wer ist jetzt Israel? Wer ist das Volk? Aber wenn wir das Bild, das sich jetzt ergibt, zusammenfassen, dann ergeben sich diese vier Punkte. Die habe ich euch einfach hier mal ausgedruckt, weil ich dachte, das ist kompliziert, aber es ist wichtig. Vier Punkte. Erstens, Vers 6, nicht nur das Volk Israel kann Heilsempfänger sein, sondern alle Menschen der Erde. Zweitens, der Diener wird selbst als Israel bezeichnet. Also wir haben zwei Israels. Weißt du, was das Plural von Israel ist? Und drittens wird der Diener vom Volk Israel, das er erretten soll, verachtet, wie wir es gerade gesehen haben. Punkt 4, wiederum in Vers 7, die Könige und Fürsten der Nationen werden sich vor dem Diener niederwerfen. Sie werden ihn ehren, im Gegensatz zum Volk Israel, das ihn verabscheut. Also hier tun sich enorme Verschiebungen auf. Zum einen verschiebt Gott hier die Möglichkeit des Heils, nämlich gerettet zu sein, vom exklusiven Zugang für das Volk Israel hin zu allen Völkern. Natürlich ist Israel davon nicht ausgeschlossen. Es heißt nur, dass Gott dieses Heilsversprechen, das bis jetzt dem Volk seine Identität geschaffen hat, gestiftet hat, bis zu den Enden der Erde erweitert. Soweit klar? Zum anderen verschiebt sich aber auch die Beziehung, die Bezeichnung Israel weg vom Volk und hin zum Diener, den wir uns gleich näher anschauen werden. Das steckt auch hinter den Worten von Vers 8, wo Gott zum Diener sagt, Vers 8, ich mache dich zum Bundeszeichen oder wortwörtlich zum Bund für das Volk. Ich mache dich zum Bund für das Volk. Der Bund ist die einmalige Beziehung mit Gott, die Gott exklusiv mit dem Volk Israel eingegangen ist. Nur innerhalb dieser Beziehung kann das Heil überhaupt empfangen werden. Und hier heißt es, dass der Diener zur Grundlage dieses Bundes wird. Der Diener ist die Grundlage, um das Heil zu empfangen. Und damit ergibt sich für das Volk Israel natürlich eine Riesengefahr, wenn es, wie in Vers 7 beschrieben, diesen Diener verachtet und verabscheut. Denn damit lehnt es den Bund ab und damit auch das Heil, das Gerettetsein mit allen Konsequenzen. Also ihr seht schon, wir müssen hier viel Arbeit verrichten, um aus dem Text die Konsequenzen für uns herauszuarbeiten. Und es ist gut, dass ihr so geduldig zuhört. Es gibt hier eine enorme Verschiebung der Identität Israels, die hier von Gott durch den Propheten Jesaja angekündigt wird. Aber was bedeutet das, wenn wir zu Jesus kommen, zu unserem Herrn Jesus Christus? Letzte Woche haben wir ja schon gesehen, dass Jesus Christus von den Verfassern des Neuen Testaments und vor allem auch der Biografien darin eindeutig als dieser angekündigte Diener identifiziert wird. Jesus ist der, der das Recht bringt, das haben wir letzte Woche gesehen. Und heute sehen wir, Jesus ist auch der, der das Heil bringt. Das heißt, er rettet Menschen aus großer Gefahr. Schon die Botschaft von Jesaja lautete, dass Menschen vor allem deshalb gerettet werden müssen, weil sie sich von Gott abgewandt haben. Jesaja, das ganze Buch Jesaja ist nicht nur eine Ankündigung des Gerichts, sondern auch ein Aufruf an die Enden der Welt und an Israel insbesondere, doch zu Gott umzukehren. Wir finden das in Kapitel 45, Vers 22, das habe ich euch unter Punkt 5 abgedruckt. Dort ruft Gott sein Volk auf, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet aller Welt enden. Also nicht nur das Volk, sondern auch die Völker, alle auf dieser Welt. Denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Sprich, wer sich nicht länger von Gott abwendet, sondern sich ihm zuwendet, der wird gerettet. Der wird von Gott gerettet werden. Und diese Errettung wird durch Jesus möglich. Als Jesus auftritt, schon von ganz früh in seinem Leben an, da sehen wir, wie er als Erfüllung dieser Prophezeiung wahrgenommen wird. Schaut euch mal auf der linken Seite unten dieses Zitat aus Lukas 2 an. Ich will nicht das Ganze lesen, sondern nur diese Stelle, in der dieser alte Mann namens Simeon in Jesus das Licht für die Nation erkennt. In Vers 29 und 30 bis 32, da heißt es, nun lässt du deinen Diener gehen, Herr, in Frieden, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor den Augen aller Völker bereitet hast. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden, also der Völker, und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Als Jesus auftritt, da wird er direkt als der erkannt, der das Heil bringt. Er ist das Licht für die Völker. Und wenn wir jetzt im Lukas-Evangelium weiterlesen, dann lernen wir Jesus als jemanden kennen, wie er hier in Vers 2 beschrieben wird, als jemand, dessen Mund ein scharfes Schwert ist. Mehr darüber nächste Woche. Wir lernen Jesus aber auch als den Verachteten und Verabscheuten kennen, den seine Widersacher aus dem Volk Israel auch noch am Kreuz verschmähen und sich über ihn lustig machen, auf grausamste Weise. Und gerade am Kreuz sehen wir, wie Gott einerseits durch die Ablehnung des Gerade am Kreuz sehen wir, wie Gott durch die Ablehnung des Volkes trotzdem oder gerade dadurch das Heil ermöglicht. Aber das werden wir im vierten Advent sehen. So langsam baut Jesaja hier diese Gestalt des Dieners auf. Allerdings muss man auch sagen, als Jesus die Erde verlässt, da hat sich eine eher kleine Schar an Anhängern in ein Zimmer verbarrikadiert, aus Angst, dass ihnen dieselbe Verachtung wie Jesus am Kreuz zukommen wird. Von Licht der Nation sehen wir keine Spur und von globalem Impact genauso wenig. Die Misserfolgsquote für B-Hacks ist hoch. Das Risiko ist hoch und die Misserfolgsrate ist entsprechend hoch. War alles vergebens? War dieses B-Hack einfach eines der vielen, die eben nicht in einer rauschenden Erfolgsstory münden, so wie Kennedys B-Hack, trotz aller Energie, die man hinein investiert hat? Ja, wenn das so wäre, dann würden wir heute nicht hier sitzen, das ist ganz klar. Denn wir sitzen ja hier als die, die Gottes Heil empfangen haben oder auch als die, die denen Gott Heil anbietet. Im Neuen Testament finden wir eine weitere erstaunliche Wende, was die Erfüllung dieser Prophezeiung angeht. Und die ist der Grund, warum wir heute hier sitzen. Am deutlichsten wird das in Apostelgeschichte 13. Das habe ich auch wiederum unten abgedruckt. In Apostelgeschichte 13, das sind die ersten Christen, also nämlich Paulus und Barnabas, unterwegs in Kleinasien. Sie sind in Antiochia, in Pisidien und verkündigen dort Jesus Christus in der jüdischen Synagoge als Herrn und Retter. Die Juden reagieren ablehnend und darauf antworten diese zwei mit den folgenden Worten von Vers 46. Paulus und Barnabas aber sagten offen heraus, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden, da ihr es aber von euch weist und euch damit des ewigen Lebens unwürdig erweist. Nun, so wenden wir uns an die Völker. Denn so hat uns, und hier kommt es, denn so hat uns der Herr geboten, zum Licht für die Völker habe ich dich bestellt, damit du zur Rettung werdest bis an die Enden der Erde. Als die Heiden das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn. Und alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, kamen zum Glauben. Bestimmt habt ihr das Zitat aus Jesaja 49 erkannt. Ich habe es ja immerhin hier in Fettdruck eingefügt. Für die ersten Christen ist selbstverständlich, dass dieses Gebot, dass dieses Wort, das Jesaja 700 Jahre vorher spricht, auf sie zutrifft. Sie sind jetzt der Diener, der stellvertretende Diener. Ihr Auftrag ist es nun, zum Licht für die Völker zu werden und Gottes Rettung in die Welt hinauszutragen. Die Enden der Erde haben natürlich auch sie nicht erreicht. Das Projekt bleibt unvollendet. Und nun ist es ja an uns, das große Projekt fortzuführen, das Jesus den Aposteln aufgetragen hat und das in unserer Zeit auf uns übergegangen ist. Stellvertretend für Jesus sind wir jetzt die Diener des Herrn und das Licht für die Völker. Dazu sind wir aufgerufen. Und das heißt, dass dieses unmögliche Ziel, dieses B-Hack Gottes, das unsere ist. Ihr, die ihr jetzt hier sitzt, sollt zur Rettung werden bis an die Enden der Erde. Und zwar als Gemeinde hier in Leipzig. Das ist euer Auftrag. Und meiner natürlich auch, aber ich habe mir das die ganze letzte Woche gepredigt. Jetzt seid ihr mal dran. Es kann natürlich sein, dass du hier sitzt und Gottes Heil selbst noch gar nicht für dich angenommen hast. Und dann bist du aufgerufen, in eine Beziehung mit Gott einzutreten. Du bist aufgerufen, in diesen Bund einzutreten, indem du die Errettung annimmst, die Jesus Christus dir anbietet. Indem du diese Errettung, die Jesus am Kreuz, und wir müssen uns das in den nächsten Wochen noch näher anschauen, indem du dieses Heil annimmst, bist auch du Teil von Gottes Volk und Teil dieses großen Heilsplanes zur Errettung der Menschheit. Gottes Behag ist unseres. Und nur für den Fall, dass ihr nicht genau wisst, was das bedeutet, will ich nochmal aus diesem Buch von Jim Collins zitieren. Er schreibt: Ein echtes Behag ist klar und unwiderstehlich. Es dient als Brennpunkt, auf den sich alle Anstrengungen konzentrieren, und fordert eine unumstößliche Festlegung auf dieses Ziel. Finanziell, körperlich, geistlich, mental und auch öffentlich. In jeder Hinsicht ist ein Behag das, worauf der Brennpunkt unserer Energie, unserer Kraft hinauslaufen soll. Vielleicht hört sich das jetzt ein bisschen amerikanisch an, aber die Tatsache ist und bleibt, Gott hat seinen Namen und seine Ehre unabdinglich am Erfolg dieser Mission festgemacht und er hat auch die Ressourcen, um es zu realisieren. Und er hat dir seinen Geist gegeben, um Licht zu sein. Und wer weiß, vielleicht ist dein Auftrag nicht, Licht für die Menschen hier in Leipzig zu sein, sondern vielleicht ist dein Auftrag, auch irgendwo an ein anderes Ende der Welt zu gehen. Egal wo es ist, die zentrale Frage ist, wirst du dieses Ziel Gottes, das jetzt dein Ziel ist, zum Brennpunkt aller deiner Anstrengungen machen? Lässt du dich begeistern von dieser großen, haarigen, kühnen Vision, die Gott hier aufstellt, die Menschen, menschlich gesehen, unmöglich ist? Bist du so eingenommen von diesem großen Plan Gottes, dass es der Brennpunkt aller deiner Energie wird, die Gott dir gibt? Welche mutigen Entscheidungen wirst du treffen? Wirst du im Vertrauen auf Gott umsetzen, damit du diesen Advent und im kommenden Jahr zum Licht für die Menschen um dich herum wirst, so wie Gott dich aufgerufen hat. Lass uns beten. Himmlischer Vater, du hast uns zu einer Aufgabe berufen, die Menschen menschlich gesehen unmöglich ist. Aber du bist kräftig. Du bist mächtig und du bist kein Gott der Kompromisse. Du willst, dass das Heil alle Menschen dieser Welt erreicht. Und du hast uns zu dieser Aufgabe berufen, durch Jesus Christus, deinen Sohn, den Diener, den du erwählt hast, den du als Waffe, als Spitzenpfeil in deinem Köcher hast. Und wir bitten dich, lass deine Kraft in uns stark werden, damit dein Licht durch uns leuchtet, damit wir auf Jesus hinweisen, der am Kreuz das Heil für alle Menschen möglich gemacht hat. In Jesu Namen bitten wir dich. Amen.